Ich darf nun den ersten Redner des heutigen Abends vorstellen. Alle Vortragenden haben umfassende Biografien. Daher habe ich mir nur einige Schwerpunkte herausgesucht, um Ihnen die Vortragenden kurz zu präsentieren. Es freut mich, dass Universitätsprofessor Dr. Andreas Hassel zu uns gekommen ist. Er ist habilitiert für medizinische Parasitologie. Er wurde 1996 Mitbegründer und Gesellschafter der Wettlabor Gelsenkirchen GmbH und Co. KG. 1998 gründete er das Beratungsbüro Microbiology Consult Dr. Andreas Hassel, dessen alleiniger Inhaber er ist. Und neben vielen anderen Funktionen, wie er auch als beeidet gerichtlicher Sachverständiger tätig ist, lehrte er am Institut für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin am Zentrum für Physiologie und Pathophysiologie der Medizinischen Universität Wien. Sein Beitrag umfasst das Wirken Pasteurs innerhalb der sich damals rasch ändernden Ansichten zur Infektiosität und zur Ätiologie von Infektionskrankheiten. Bitte schön.
Herzlichen Dank für die Einleitung, für die Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe heute vor Ihnen, weil ich die mich ehrende Aufgabe übernommen habe, Ihnen ein anregendes Narrativ anlässlich des 200. Geburtstages von Louis Pasteur zu präsentieren. Nun ist über kaum einen Wissenschaftler so viel geschrieben worden wie über Pasteur, und ich habe nicht vor, Ihnen eine Geschichte zu präsentieren, die Sie in Wikipedia oder sonst wo ausführlicher lesen können. Es sollte zumindest eine Spur an Neuigkeitswert in meinem Vortrag zu finden sein, und ich hoffe, dass mir das gelingen wird. Das führt mich dazu, dass ich zwei wichtige Anmerkungen zum Verständnis meiner Ausführungen bringen muss, die ich anfangs unterbringen soll. Es ist heute üblich, eine gegenderte Formulierung von personenbezogenen Bezeichnungen zu verwenden. Das mache ich bewusst hier in diesem Vortrag nicht. Das liegt daran, dass wir uns in Frankreich des 19. Jahrhunderts bewegen und damit in der bürgerlichen Welt von Pasteur. Und das ist eine Welt mit überaus konservativen, bonapartistischen und misogynen Ansichten. Diese Welt umfasst eigentlich ausnahmslos nur große, das heißt bedeutende Männer in Politik, Kunst und Wissenschaft, und es macht nicht sehr viel Sinn, dann jeweils zu gendern. Dann noch das Zweite, ich benütze in diesem Vortrag die heute gängigen Bezeichnungen für Begriffe, auch wenn sie nicht mit den zeitgenössischen Bezeichnungen übereinstimmen. Pasteur beschäftigte sich mit der Gärung, schrieb aber Fermentation. Keime werden heute als Mikroorganismen bezeichnet, und die Kochsche Bakteriologie ist heute die medizinische Mikrobiologie. Ja, beginnen möchte ich mit zwei sehr bekannten Abbildungen von Pasteur, einem Bild, das wohl eher einer Karikatur zuzurechnen ist, und jenem Repräsentativbild, das 11 Jahre vor seinem Tod angefertigt wurde. Betrachten wir zuerst die Karikatur auf der hier rechten Seite. So sehe ich Folgendes im Bild, und mit diesem, was ich darinnen sehe, formuliere ich auch gleichzeitig diesem Vortrag zugrunde liegende These. Ich sehe hier einen Angehörigen der Bourgeoisie nach Karl Marx, einen buchhalterisch tätigen Prokuristen eines Handelsunternehmens, der mit einem Notizbüchlein versehen den Warenbestand der Firma mustert und Nichtverkäufliches zur Aussortierung notiert. Wie anders gestaltet sich das andere Bild, das Pasteur als einen genialen Forscher zeigt, der gestützt auf ein dickes Buch der Erkenntnisse beim sinnenden Betrachten des hinter Glas gebrachten und damit seiner Gefährlichkeit beraubten Objekts seiner intellektuellen Begierde gezeigt wird. Beide Darstellungen strahlen allerdings auch die Einsamkeit aus, unter der Pasteur lebenslang litt. Er kommt mit Menschen, insbesondere mit Schülern und Assistenten, nicht zurecht, verträgt nicht einen kritischen Diskurs, entwickelt nie eine umwälzende, von ihm stammende Infektionstheorie und kann mit seinem Können zwar einen Großkonzern, nicht aber eine akademische Schule aufbauen. Unten jeweils noch die Zeitleiste seines Lebens und deren Einmischung in die anderen akademischen und politischen Gegebenheiten. Pasteur studierte Chemie und arbeitete in Straßburg, Lille und Paris. Er widmete sein Berufsleben der angewandten Hygiene, also stark verkürzt gesagt der Kunst, Menschen und Nutztiere gesund zu erhalten. Er war wohl der wichtigste Vertreter einer auf wirtschaftlichen Erwägungen aufbauenden Hygiene- und Schutzmittelerzeugung und damit ein Zuarbeiter zu jener Art von technischen Medizin, wie sie im aufkommenden Versorgungsstaat unabdingbar war. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte. Der Rivale Koch propagierte den Krieg gegen die Mikroben und die Dämonisierung der Infektionserreger. Diese Anthropologisierung der Mikrobiologie schafft Helden und Märtyrer. Koch wurde beides nicht. Und der daran desinteressierte Pasteur wurde hingegen zu einem der größten Helden der Wissenschaftsgeschichte, zu einem der Unsterblichen der Académie Française. Nun, warum das so gekommen ist, dem soll in diesem Vortrag nachgegangen werden. Ein Teil der Antwort liegt wohl im politischen Umfeld. Pasteur, wie bereits gesagt, geboren 1822, war ein Kind des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Mit 8 Jahren, 1830, erlebt er die Juli-Revolution und eine neue Idee von Monarchie, den Bürgerkönig der Franzosen Louis-Philippe. 1848, in der bürgerlichen Februarrevolution, betätigt sich Pasteur als Revolutionär, um dann in der Zweiten Republik mit dem Staatspräsidenten Louis-Napoleon Bonaparte gut zu leben. Im Dezember 1851 ist ein für alle Mal Schluss mit dem revolutionären Gehaben. Begeistert begrüßt Pasteur den Staatsstreich des Präsidenten und die folgende Kaiserproklamation, die den Präsidenten zu Napoleon III. Macht. Unverzüglich sucht er engen Kontakt und einen Direktzugang zum absolutistisch regierenden Kaiser, der ihn als intellektuelles Aushängeschild seiner bonapartistischen Herrschaft gebraucht. Staatsaufträge und staatlich finanzierte Forschung sind die auch über Napoleon hinausreichende Gewogenheitsbezeugungen. 1877 gehen 10% des gesamten französischen Forschungsbudgets an Pasteur. Die Herrschaft Napoleon III. Währte bekanntlich nicht sehr lange. 1870 stürzte er nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen. Es folgt die Dritte Französische Republik, die den Kurs der bedingungslosen Unterstützung Pasteurs auch gegen ihre eigenen Bildungseinrichtungen weiter fortsetzte. Bloß das Volk war nicht so begeistert vom ehemals antichambrierenden Staatswissenschaftler. Als sich Pasteur 1875 um einen Sitz im Senat bewirbt, nun plötzlich als Konservativer auftretend, bleibt er erfolglos, weil er als hoffnungsloser Bonapartist verschrien ist. Danach wird er sich nie mehr politisch engagieren. Trotz seines Rufs als Bonapartist vermisst man allerdings in seinem Wirken das Interesse an der sozialen Wohlfahrt und der Gesundheitsversorgung Unterprivilegierter, das ein Kennzeichen dieses Regimes war, und das andere konkurrierende Hygieniker wie Bettenkoffer als ihre Lebensaufgabe ansahen. 1895 stirbt Pasteur. Wenden wir uns nun dem infektiologischen Umfeld Pasteurs zu. Wissenschaftlich korrekt wäre es, die Infektionstheorie säuberlich von der Theorie der Entstehung einer Krankheit zu trennen. Was aber hier an dieser Stelle zum Ausufern der Vortragsdauer führen würde. Die Idee, dass Krankheiten von einem Tier auf ein anderes übertragen werden, findet sich erstmalig niedergeschrieben in den Digesten der Sammlung von Rechtsansprüchen Kaiser Justinians. Im 19. Buch der Digesten stellt der um 200 nach Christus gelebt habende Jurist Ulpian zu den damaligen Marktüssancen fest, dass, wenn das Vieh wegen Ansteckung durch das kranke Tier eingegangen ist, so muss der Verkäufer etwas leisten. Diese Stelle ist die älteste, unzweifelhafte Erwähnung des Gedankens einer Infektiosität und die Idee war aufgrund ihrer Verankerung im klassischen römischen Recht ein fixer Bestandteil des europäischen Wissens im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Anders sind die Existenzen von Quarantänestationen für Reisende, so zum Beispiel ab 1377 in Ragusa, nicht zu erklären und auch nicht die von frühneuzeitlichen Pestkordonen wie jener an der österreichischen Militärgrenze zum Osmanischen Reich. Nur die vermutete Ursache für die Infektiosität änderte sich im Laufe der Jahrhunderte, nicht aber der Glaube an das Faktum selbst. Dieser Glaube kam erst an der Jahrhundertwende zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert im Zuge der Kolonialisierungsprozesse und der ersten Cholera-Epidemie ins Wanken, als klar wurde, dass seuchenpolizeiliche Anordnungen wie Quarantäne und Kordone manche Seuchen nicht stoppen konnten. Nun, in einer aufgeklärten Herrschaft wurde der Animus des Kranken wegen dessen gegen die Anordnung der Obrigkeit verstoßenden Lebensstil zum Born der Krankheit. Die Idee, dass ein winzig kleines Lebewesen Krankheiten hervorruft, ist hingegen erstmals in einem Werk über die Landwirtschaft von Marcus Terentius Varro, genannt Reatinus, zu lesen. Er schreibt im Zeitraum zwischen etwa 100 und 27 vor Christus, Tiere, die so klein sind, dass die Augen sie nicht sehen können und die durch die Luft in den Körper gelangen, durch Mund und Nase und verschiedene Krankheiten verursachen. Diese Ansicht wurde zwar von Augustus Hauptarchitekten wie Truff beim Bau von Wohnstätten in Malariagebieten berücksichtigt, konnte sich aber später gegen die alles überdeckende galensche humoralpathologische Lehre bis ins 19. Jahrhundert nicht mehr behaupten. Als Friedrich Gustav Jakob Henle 1840 die Existenz lebender Krankheitserreger postulierte, galt er deswegen keineswegs als Pionier einer modernen Ära, sondern als altväterlich. Denn nach der herrschenden Meinung im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts hing der Krankheitserwerb von der Aura oder der Konstitution oder den Ausdünstungen der Umwelt, meistens Miasmen, ab. 1851 kam es auf der Pariser Sanitätskonferenz zum offenen Streit zwischen Vertretern der Miasmen und der Ansteckungstheorie. Erst in den 1870ern konnte sich die Ansteckungstheorie dann durchsetzen. Klar muss uns aber sein, dass der Hintergrund des Streits ein sozialpolitische Erwägungen waren. Ist der Lebensstil ausschlaggebend für die Gesundheit der Untertanen, so liegt die Verantwortung dafür beim Untertanen selbst und seiner Lebensführung. Ein typisch aufklärerisches Denkmuster. Sind die Miasmen schuld an der Seuche, ist es Aufgabe der Kommunen, diese mit Hilfe von hygienischen Maßnahmen und Hygienikern zu beseitigen. Sind hingegen Krankheitserreger kausal für Seuchenausbrüche, so liegt es im Aufgabenbereich von Ärzten, die Seuche einzudämmen, Befallene zu heilen und Gehandicapte Überlebende der staatlichen Versorgung zuzuführen. Mit der Formulierung der Henle-Koch-Postulate 1883 durch Friedrich Löffler setzte sich eine stringente Ansteckungstheorie ohne jede Berücksichtigung der Faktoren Immunsystem und Biozönose durch. Diese Theorie gilt heute wiederum als überholt. Wenden wir uns nun drei Beiträgen Pasteurs zum Hygienediskurs und deren Auswirkungen zu. An den Beginn möchte ich ein frühes Werk von Pasteur stellen, die sogenannte Aufklärung des Vorgangs der Gärung. Pasteur arbeitete in jungen Jahren in Straßburg und Lille, wo Weinproduzenten sich wegen der Entstehung von unerwünschten Nebenprodukten während der Gärung an den Chemiker wandten, um Abhilfe zu erlangen. 1857 schreibt Pasteur als Fazit seines Gutachtens: Hefe ist ein Mikroorganismus und die Gärung ist die Entwicklung einer Hefe, ist die Einwirkung einer Hefe auf einen bestimmten Stoff, um einen anderen zu produzieren. Unerwünschte Nebenprodukte werden durch andere Mikroorganismen produziert. Damit stellt er, vermutlich eher ungewollt, ein Axiom auf, nämlich die Bionomie von einem Mikroorganismus ist unveränderlich. Welche Probleme resultierten für Pasteur aus diesen Texten? Bereits 20 Jahre zuvor hatten die drei hier genannten Herren unabhängig voneinander bewiesen, dass Hefen die Verursacher der alkoholischen Gärung sind. Pasteur handelte sich zudem aber noch Streit und die lebenslange Feindschaft mit Justus Liebig ein, der nachwies, dass es auch eine zellfreie Gärung gibt. Und was für uns besonders interessant ist, erstmalig kann man an diesem Vorfall ein Verhaltensmuster Pasteurs festmachen, das heute gängigen Geschäftspraktiken entspricht und typisch für ihn werden sollte. Fachlich unzureichend informierte Klienten lieferte er nur ein Mindestmaß an Qualität und Quantität an Expertise. Die von ihm übermittelten Erkenntnisse waren zumeist veraltet und nicht originell. Sie wurden allerdings in einer geschickt werbewirksamen Form als Ergebnisse mühevoller eigener Forschung präsentiert. In einem gutmütigen Ansatz kann man auch argumentieren, dass dies auf einen von Pasteurs selbst verschuldeten Mangel an Wissen über den Forschungsstand seiner Zeit zurückzuführen ist. Oder anders formuliert, er las nichts, was vom vermeintlichen Feind stammte. Der zweite Beitrag Pasteurs zum Hygienediskurs, da möchte ich die Fleckkrankheit der Seidenraupe herausgreifen. Pasteur arbeitete 1865 bis 1868 an einem Auftrag des Kaisers, die Ursachen von Krankheiten der Seidenraupe zu untersuchen und Heilung zu finden. Dieser Staatsauftrag erfolgte, nachdem zwei verheerende Epidemien die national wichtige Seidenproduktion Frankreichs zusammenbrechen haben lassen. Die Epidemien wurden von einem parasitischen Mikroorganismus hervorgerufen, also an sich beste Bedingungen für den Mikrobiologen. Pasteur kam 1867-68 zum Schluss, dass zumindest eine Form der Fleckkrankheit von einem Mikroorganismus hervorgerufen sein musste. Er lehnte jedoch 1867 diese These in der Öffentlichkeit ab, wohl aus Besorgnis über die Prioritätsansprüche anderer. 1870 wurde als Outcome der Studie eine Vorschrift für eine Selektion gesunder Individuen dem Kaiser übermittelt, in der eine nicht zugegebene, aber implizierte Anerkennung der Infektionstheorie niedergeschrieben worden war. Welche Probleme handelte sich Pasteur damit ein? Alle Ergebnisse der Pasteurschen Studie wurden bereits 1866 von Antoine Béchamp vorweggenommen. Pasteur handelt es sich mit seiner Vorgangsweise einen öffentlichen Plagiatsvorwurf Beauchamps ein. Erkenntnistheoretisch ist die Vorschrift nicht besonders gut durchdacht. Denn wie erkennt ein Beobachter, der mit dem betroffenen Individuum nicht kommunizieren kann, gesunde Individuen? Laut WHO ist Gesundheit eine Nichtabweichung von einem Normzustand, das heißt, sie ist ein diskursiv bestimmter Zustand und keine messbare Tatsache. Pasteur und seine Auftraggeber hätten das allerdings wissen können, hat doch Charles Darwin 1858 seine Evolutionstheorie veröffentlicht, in der klar dargelegt wird, dass Selektion nur an Veränderungen ansetzen kann. Allerdings muss man Napoleon III. Zugute halten, dass er 1870 ganz anders gelagerte Probleme hatte, denn ein dem Aufwand unangemessenes Gutachten zur Seidenraupenproduktion zu sanktionieren. Als dritten Beitrag oder als drittes Beispiel für Beiträge Pasteurs zur Hygiene möchte ich den Beginn der Produktion der Lebendimpfstoffe herausgreifen. Pasteur wendete sich 1876 der Erforschung von medizinisch und veterinärmedizinisch bedeutsamen Krankheiten zu. Seine bedeutendste Leistung war sicherlich die Entwicklung von Impfstoffen mit sogenannten abgeschwächten Erregern. Als hypothetische Grundlage für die Impfstoffe können 1877 folgende Annahmen Pasteurs festgestellt werden. Abgeleitet vom Fazit seiner Gärungsgutachtens formulierte er den Leitsatz seiner damals publizierten Keimtheorie. Jede Infektionskrankheit wird durch einen spezifischen Typ eines Mikroorganismus verursacht. Ebenfalls aus derselben Zeit stammt Pasteurs Vorstellung von einem Wirt-Parasit-Verhältnis. Er betrachtete den Wirt als einen Vorratsbehälter für Nahrungsmittel des Mikroorganismus. Dieser, der Mikroorganismus, verbraucht die Nahrungsmittel, wodurch es bei ihm zu Mangelerscheinungen, zum Beispiel zu Wachstumsverzögerung, kommt. Hält der Wirt lange genug durch, wird er immun. Daraus folgt logisch, dass eine Immunität eines Wirbeltiers nur durch einen lebenden, aber langsam fressenden Mikroorganismus erreicht werden kann. In Pasteurs Augen gilt es, ein Verfahren zu finden, das die Fresslust eines Mikroorganismus vermindert. Die Folge dieser Überlegung ist Axiom 2, 24 Jahre nach Axiom 1 formuliert. Die Bionomie eines Mikroorganismus ist doch veränderlich. Als Ergebnis seiner Arbeiten präsentierte Pasteur 1881 einen Milzbrandimpfstoff auf Basis der Immunisierung von Säugetieren durch abgeschwächte Erreger. Die abgeschwächten Erreger sind nach heutigem Verständnis in ihrer Pathogenität reduzierte Erreger, was im gegenständlichen Fall durch ein chemisches Verfahren mit der Auswirkung einer Verlangsamung des Stoffwechsels bewirkt wurde. Dieses Verfahren hatte 1880 Jean-Joseph Toussaint entwickelt, eine Priorität, die Pasteur schlicht ignorierte. Welche Probleme kamen dadurch auf Pasteur zu? Eines der Hauptprobleme ist natürlich, es fehlt jegliche ernstzunehmende Erklärung für die förderliche Wirksamkeit einer Impfung mit abgeschwächten Erregern. Das Fehlen der These verunmöglicht aber prinzipiell deren Falsifikation und damit die Anerkennung der Beobachtung als naturwissenschaftliche Erkenntnis. Pasteur konnte zwar die Prioritätsansprüche Toussaints aufgrund dessen Sichtums abwehren, nicht aber den Streit mit Robert Koch, der sich in seiner ärztlichen Deutungshoheit über Infektionskrankheiten verletzt fühlte. Koch überflügelte in diesen Jahren Pasteur in der gesellschaftspolitischen Wirkung, weil er einerseits 1878 durch die Bekanntmachung seiner Postulate als theoretischer Hintergrund einer Schule, seiner Schule, das Zeitalter der medizinischen Mikrobiologie einläutete und andererseits 1882 erfolgreich die bürgerlich-hygienische Lebensführung als den kulturellen Standard Europas proklamierte. Pasteur hingegen wurde zu einem Hauptbetreiber der Kommerzialisierung von Krankheit und der Sozialisierung ihrer Kosten in den rund um seinen Tod aufkommenden europäischen Wohlfahrtsstaaten. Und als Fazit meiner Darstellungen noch ein paar Worte zu Pasteurs Wirken und Nachwirken. Dieses Wirken und Nachwirken erschien bereits den in den Naturwissenschaften tätigen Zeitgenossen als der Epoche und dem sozialen Umfeld unangemessen. Denn Pasteur band sein Schaffen eng an ein bonapartistisches Regime, nutzte die Unwägbarkeiten des Alltagslebens und der Politik für den eigenen Vorteil, ohne jedoch das starke Engagement des Regimes in der sozialen Wohlfahrt und in den ersten Schritten beim Aufbau eines Sozialstaates mitzutragen. Unsterblich geworden ist der auf ideologievariablen Populismus beruhende Ruhm eines Mannes, dem bereits einige seiner Zeitgenossen Unredlichkeit bescheinigten. Die dahinterstehende Frage ist allerdings, wo und wofür eine Gesellschaft, eine Staatseinheit, ihre intellektuellen Ressourcen einsetzt. Insbesondere im Zeitalter der Entwicklung des sozialen Wohlfahrtsstaates wird der Aufbau von Fürsorgeeinrichtungen mit zumeist paganer Moral begründet, die sich aber redlicherweise kaum auf das Wirken des Mikrobiologen Pasteur stützen kann. Wohl aber auf das der in der Theorie irrenden Hygienikers, wie zum Beispiel Max von Bettenkofer. Es bleibt die Frage an das Publikum, ob die Kreation einer nationalen Identifikationsfigur den Ethos- und Ressourcenverbrauch wert gewesen ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag, vor allem für die Einbettung auch Pasteurs in den politischen Zeitgeist. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, vielleicht auch oder hoffentlich auch für ein medizinisch interessiertes Publikum, weil man ganz einfach gut auch erkennen kann, woraus kreiert sich eigentlich auf der einen Seite der Ruhm, aber auf der anderen Seite auch das wissenschaftliche Leben eines Forschers, eines Entdeckers und wie schaut es aus in der Einbettung in seine Fachkollegen, in seinen Wirkungskreis. Und ich glaube, Sie haben das wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Auch natürlich, wie schwierig es ist, sich in der Fachwelt zu etablieren, vor allem wenn gerade auch in einer Zeit, wo natürlich die Naturwissenschaften auch einen großen Input in die Medizin geben und dann natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Forscher an ähnlichen Entdeckungen arbeiten. Und da gibt es ja dann auch oft Prioritätsstreit, wer ist jetzt der Erste, wer hat sozusagen die Basis gelegt und wer gilt jetzt wirklich als der Entdecker einer Erkrankung, einer Therapie. Ich glaube, das war sehr, sehr spannend.